SWR Aktuell Wirtschaft mit Uwe Bettendorf.
Anfang des Monats musste der Toilettenpapierhersteller Hackley Insolvenz anmelden. Die dramatisch gestiegenen Kosten für Energie und Rohstoffe haben das Unternehmen in die Knie gezwungen. Für den Verband der Familienunternehmen nur der Beginn einer Pleitewelle. Der Groß- und Außenhandel spricht von einer existenziellen Bedrohung für viele Betriebe. Auch der Wellpappehersteller ProGroup aus Landau leidet unter den hohen Energiekosten und blickt mit Sorgen in die Zukunft, wie Wolfgang Brauer berichtet.
Die Wellpappenproduktion der Firma ProGroup in Offenbach an der Queich. Mit einer 250 Meter langen Maschine wird aus dünnem Papier dicke Wellpappe gemacht. Dafür wird viel Energie benötigt, erklärt Betriebsleiter Clemens Theuring.
Die Wellpappe läuft mit einer Zielgeschwindigkeit von 350 Meter pro Minute über die Anlage. Die Energie spielt eine sehr große Rolle, weil wir hier mit Dampf arbeiten und die Walzen sind zwischen 120 und 150 Grad heiß.
Zum Glück läuft die Anlage sowohl mit Gas als auch mit Öl. Seit August wird nur noch Öl eingesetzt. Alle drei Tage müssen die wenigen Tanks aufgefüllt werden. Das ist zwar aufwendiger, aber günstiger. Dennoch macht sich Maximilian Heindl, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Wellpappenherstellers mit Firmensitz in Landau, große Sorgen wegen der dramatisch gestiegenen Energiepreise.
Papier ist tatsächlich ein globales Produkt. Das heißt, hier stehen wir im Wettbewerb auch mit Amerika, mit Asien. Ja, es ist eben so, dass zum Beispiel in den USA auch Erdgas noch zu den Preisen zu bekommen ist, wo es bei uns vor 18 Monaten auch noch war. Langfristig ist es schon so, dass das einen riesen Wettbewerbsnachteil für Europa darstellt. Der einzige Ausweg ist eigentlich mittelfristig wieder von diesen hohen Energiepreisen auch runterzukommen, weil die lassen sich am Ende nicht kompensieren. Also ist man schnell auf dem Level, dass sie so ein Produkt im Preis verdoppeln. Und dann hat man natürlich auch auf dem globalen Markt, ist man damit nicht mehr konkurrenzfähig.
Er warnt davor, dass ganze Industriebranchen aus Deutschland verschwinden könnten. Erste Anzeichen dafür gibt es schon, bestätigt Achim Wambach, Präsident des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim, kurz ZEW.
Wir sehen, dass ein Teil der Produktion weggegangen ist, beziehungsweise der wird nicht mehr in Deutschland durchgeführt. Also im Ammoniak-Bereich zum Beispiel, weil es zu teuer ist, hier zu produzieren.
Neben den hohen Energiepreisen hat die deutsche Industrie noch andere Probleme. Wegen der hohen Inflation halten sich die Verbraucher beim Konsum zurück. Deshalb werden auch weniger Verpackungen gebraucht, erklärt ProGroup-Betriebsleiter Clemens Theuring.
Und wenn der Verbraucher die Konsumausgaben einschränkt, haben wir auch weniger Wellpappe, was wir produzieren können.
Höhere Kosten, weniger Nachfrage. Ein Teufelskreis. Nicht nur für ProGroup. Im nächsten Jahr wird die deutsche Wirtschaft in die Rezession schlittern. Eine Pleitewelle ist nicht ausgeschlossen, meint Achim Wambach vom ZEW.
Gerade die, die im internationalen Wettbewerb sind, die also die Preiserhöhungen nicht weiterreichen können, das sind die Unternehmen, die jetzt am stärksten unter Druck sind.
Aufgeben ist für Unternehmer Maximilian Heindl keine Option. Er plant bereits den Bau eines zweiten eigenen Kraftwerks. Damit könnte er bis zu 70% Energiekosten einsparen. Trotzdem erwartet er auch klare Signale und Hilfen von der Politik.
Jede Krise ist am Ende auch immer eine Chance, Dinge besser zu machen. Das braucht natürlich trotzdem irgendwo die richtigen Rahmenbedingungen, weil wenn die Krise natürlich so tief ist und so lange dauert, dass man sie nicht übersteht, dann ist es am Ende auch keine Chance mehr.
Trotz staatlicher Hilfen nimmt die Angst vor einer Pleitewelle zu, ein Beitrag von Wolfgang Brauer. Der Weg vom Rohöl zum Kraftstoff an der Zapfsäule ist weit. Ohne die Raffinerien säßen beispielsweise Tankstellen schnell auf dem Trockenen. Um den Betrieb der Anlagen in Schwedt, Karlsruhe und Fuburg zu sichern, hat sich jetzt die Bundesregierung eingeschaltet und die Kontrolle über die deutschen Töchter des staatlichen russischen Ölimporteurs Rosneft übernommen. Die Hintergründe für diese weitreichende Entscheidung erläutert Sebastian Schreiber.
Bislang kommt das Öl für die PCK-Raffinerie in der Uckermark fast ausschließlich aus Russland über die sogenannte Druzhba-Pipeline. Die Raffinerie in Schwedt liegt mehrheitlich in der Hand der deutschen Tochter des russischen Staatskonzerns Rosneft. Jetzt aber mischt sich die Bundesregierung ein. Sie hat Rosneft Deutschland unter staatliche Kontrolle gestellt, heißt konkret unter eine Treuhandverwaltung der Bundesnetzagentur. Im April schon ist das auch im Fall der Gazprom-Tochter Germania passiert. Dazu Energieanalyst Thomas Deser von Union Investment.
Ganz wichtig ist, die Funktionsfähigkeit dieser Einheiten aufrechtzuerhalten. Bei finanziellen Engpässen oder bei Unwilligkeit der bisherigen Eigentümer.
Davon betroffen sind auch Raffinerien in Karlsruhe und dem bayerischen Vorburg, an denen Rosneft Deutschland ebenfalls beteiligt ist. Zum Jahreswechsel greift der Importstopp von Öl aus Russland, auf den sich die Staaten der Europäischen Union schon Ende Mai geeinigt hatten. Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums hat Deutschland den Anteil russischen Öls bereits stark reduziert, von ehemals 35 auf 12%. Die Raffinerie in Schwedt aber hängt hauptsächlich von diesen restlichen 12% ab. Dass Rosneft freiwillig auf Öl aus anderen Ländern zurückgreift, ist kaum vorstellbar. Daher nun also der Eingriff des Staates.
Die Versorgung mit dem entsprechenden Öl, das war in der Regel russisches Öl mit der entsprechenden Qualität, auch auf die Raffinerien eingestellt sind, ist unterbrochen oder reduziert. Und deswegen muss Ersatzbeschaffung her, beziehungsweise Ersatzprodukte, um die Weitergabe dieser Produkte in den Markt, also an die Tankstellen, sicherzustellen.
So Thomas Deser. Diese Ersatzbeschaffung ist allerdings kein Selbstläufer. Diskutiert wird, das Öl für Schwedt künftig per Schiff anzuliefern. Die Ostseehäfen in Rostock und im polnischen Danzig können dabei eine Rolle spielen. Fraglich bleibt, ob die Mengen ausreichen, um die Raffinerie auch auszulasten. Analysten schlossen deshalb nicht aus, dass es regional zu Kraftstoffengpässen kommen könnte.
Die Bundesregierung stellt die deutschen Töchter des russischen Ölimporteurs Rosneft unter Treuhandverwaltung. Hintergründe dazu von Sebastian Schreiber. Arbeiten von zu Hause aus hat viele Vorteile, keine langen Fahrzeiten, keine Spritkosten und mehr Flexibilität bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Kein Wunder also, dass viele Berufstätige auf diese Möglichkeit nicht mehr verzichten wollen. Die Corona-Krise hat möglich gemacht, was vorher für viele Chefs undenkbar war. Doch wie weit verbreitet ist Homeoffice auch nach dem Ende der Pflicht in Deutschland und in anderen Ländern? Dieser Frage ist das Münchner IFO-Institut nachgegangen. Dr. Matthias Doll, Sie haben an der aktuellen Studie mitgewirkt. Hat sich Homeoffice mittlerweile etabliert?
Ja, das können wir sagen. Wir haben also Beschäftigte in 27 Ländern in verschiedenen Erdteilen gefragt nach ihrer Homeoffice-Nutzung, ihren Einstellungen zum Thema Homeoffice, den Plänen ihrer Arbeitgeber, wie stark Homeoffice auch nach der Corona-Pandemie angeboten wird. Und all unsere Ergebnisse deuten letztendlich darauf hin, dass das Thema Homeoffice ein langfristiger Trend sein wird, dass das Thema Homeoffice nicht verschwinden wird.
Wie steht Deutschland denn im Vergleich zu anderen Industrienationen da?
Ja, im Grunde genommen relativ nah am Durchschnitt. Also wir finden jetzt gerade bei den Industrienationen, dass so im Durchschnitt ca. 1,5 Homeoffice-Tage letztendlich genutzt werden von den Beschäftigten. Und da steht Deutschland wirklich sehr nah am Durchschnitt mit 1,4 Homeoffice-Tagen pro Woche.
In der Vergangenheit standen viele Vorgesetzte diesem Thema ja eher skeptisch gegenüber, weil sie natürlich auch ein Stück weit Kontrolle abgeben müssen. Hat sich an dieser Einstellung etwas geändert?
Ja, wir finden in der Tat, dass sich die Einstellungen zum Thema Homeoffice verändert haben, sowohl auf Seiten der Beschäftigten als auch auf Seiten der Arbeitgeber. Wir haben die Beschäftigten gefragt, wie sie ihre Produktivität im Homeoffice einschätzen, und zwar relativ zu ihren Erwartungen vor der Pandemie. Und da antwortet im Grunde genommen eine große Mehrheit der Befragten, dass sie im Grunde genommen positiv von ihrer Produktivität im Homeoffice überrascht sind. Und wir finden dann in der Tat, dass wir bei den Beschäftigten, die eben so eine positive Einschätzung ihrer Produktivität angeben, finden wir, dass je positiver diese Einschätzung ist, desto mehr Homeoffice-Tage werden von den Arbeitgebern angeboten. Und das deutet eben halt auch darauf hin, dass von Seiten der Arbeitgeber letztendlich dieses Stigma, dieser negative Blick auf das Thema Homeoffice sich gewandelt hat in den letzten Monaten oder letztendlich seit Ausbruch der Corona-Pandemie.
Wird dadurch ein Zusammenhang belegt zwischen persönlicher Zufriedenheit und guter Arbeit, also sprich guter Produktivität?
Naja, wir sprechen jetzt erstmal von Korrelationen und nicht von kausalen Effekten, aber unsere Umfragen deuten in der Tat darauf hin, dass das Thema Homeoffice zur Zufriedenheit der Beschäftigten beiträgt. Wir haben die Beschäftigten zum Beispiel gefragt, wie sie reagieren würden, wenn sie im Grunde genommen wieder 5 Tage die Woche ins Büro fahren müssen. Und da finden wir in der Tat, dass ein relativ hoher Anteil der Beschäftigten in Deutschland, 26%, angeben, dass sie sich dann in der Tat nach einer neuen Stelle umschauen würden. Und das ist eben ein weiterer Faktor, der darauf hindeutet, dass Homeoffice letztendlich in unseren Alltag eingezogen ist und viele das eigentlich nicht mehr missen möchten.
Am Mittwoch hat das Bundesarbeitsgericht ein wegweisendes Urteil gefällt. Demnach müssen die Arbeitszeiten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern künftig genau erfasst werden. Ist das ein Rückschlag für die, ich sag mal, Homeoffice-Kultur in Deutschland, weil damit eventuell die Möglichkeiten zu flexiblem Arbeiten wieder eingeschränkt werden?
Ich sehe grundsätzlich nicht, dass dieses Urteil des Bundesarbeitsgerichts den Trend zur Homeoffice-Nutzung brechen wird, weil ich denke, dass die Dokumentationspflichten, die man im Büro vornehmen kann, die kann man grundsätzlich auch im Homeoffice vornehmen. Und deswegen würde ich grundsätzlich nicht davon ausgehen, dass es hier zu einer Trendumkehr kommen wird.
Corona hat die Arbeitswelt dauerhaft verändert. Homeoffice hat sich etabliert. Danke an Studienautor Matthias Dolz vom Münchner IFO-Institut. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Die Zahl der Baugenehmigungen ist in Deutschland weiter rückläufig. Von Januar bis Juli wurden rund 188.000 Wohnungen genehmigt, 2% weniger als im Vorjahreszeitraum. Besonders stark zurück gingen die Genehmigungen für Einfamilienhäuser. Hier lag das Minus bei 16%. Und damit zur Börse. Zins- und Rezessionsängste verunsichern die Anleger. Der DAX ist zum Wochenschluss tief ins Minus gerutscht.
Heute hat die Bundesbank die Inflationserwartungen der einzelnen Haushalte in Deutschland bekannt gegeben. Die Deutschen rechnen auf Jahressicht mit 7,6% Teuerung, also mit mehr als noch vor einem Monat. Es ist sogar die höchste Annahme, seit diese Statistik überhaupt geführt wird. Allein die Schätzung zeigt, Inflation ist ein Problem, das die EZB unter Zugzwang setzt, die Zinsen deutlich anzuheben, auch auf die Gefahr, die Wirtschaft abzuwürgen. Diese Sorge spiegelte sich heute in den Aktienmärkten. Die Angst vor Rezession drückte den deutschen Aktienindex kräftig ins Minus. Am Ende des Tages hatte der deutsche Aktienindex 215 Punkte oder 1,7% verloren und beschloss Tag und Woche bei 12.741 Punkten. Chemiewerte standen dabei besonders unter Druck. Die Branche braucht Gas, nicht nur zum Heizen, sondern als Rohstoff. Und außerdem verloren Pharmatitel kräftig. Sie hatten während der Corona-Krise eine Favoritenrolle eingenommen. Doch dieser Bonus scheint nun aufgebraucht zu sein. Stefan Wolf, ARD Börsenstudio Frankfurt.